Morgen auch von meiner Seite. Wir starten gleich mit dem Bibeltext, den Roland uns schon gesagt hat. Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Wir lesen dort: Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Ein nicht ganz einfacher Text heute Morgen, aber wir finden da insgesamt 4 Weherufe, die an die Adresse der Reichen und Wohlhabenden gehen. Angeprangert wird erstens, haben wir auch in Matthäus-Stelle gerade gehört, das Schätzesammeln auf Erden. Zweitens wird angeprangert die Ausbeutung von Angestellten. Drittens das genusssüchtige, dekadente Leben. Und viertens die Unterdrückung der Schwächeren ist auch ein Punkt, den Jakobus anspricht. Um diese Verse nun richtig einzuordnen, ist es gut, nochmal diesen großen Zusammenhang auch im Jakobusbrief zu sehen. Denn Jakobus hat schon öfters auf dieses Thema Reichtum und Reiche angesprochen. Gleich in Kapitel 1, Vers 10 erinnert er seine Leser an die Vergänglichkeit des Reichtums. Kapitel 2 beginnt mit der Warnung vor Bevorzugung vor Reichen. Der eine da vorne sitzen, die Ärmeren lieber hinten. Und nun in Kapitel 5 spricht er die Reichen ganz persönlich an, ganz direkt. Und für mich klingt es nicht danach, als würde er nur die Reichen da draußen meinen, außerhalb der Gemeinde. Für sie, für die Ungläubigen, gelten diese Worte garantiert auch, das ist klar. Aber ich glaube, sie gelten genauso für all die Reichen, die sich Christen nennen, aber die sich nicht durch den Glauben an Jesus in ihrem Wesen, in ihrem Inneren und in ihrem Handeln haben verändern lassen. Jakobus möchte, dass die Reichen auch in der Gemeinde in einem echten, veränderten Glauben leben, der auch im Umgang mit ihrem Geld, mit ihrem Materiellen sichtbar wird. Und er ruft sie daher, ja fast mit Tränen in den Augen, zu diesem Glauben zurück. Anders könnte ich mir diesen Vers 1 hier nicht erklären, in dem die Reichen zum Weinen und Heulen aufgefordert werden über das Elend, das ihnen am Tag des Gerichts bevorsteht. Ein Ungläubigen ist es nämlich völlig egal, was wir ihm vom Gericht Gottes erzählen. Wenn Gottes Geist ihm nicht die Augen öffnet, dann ist er dafür blind. Wieso sollte er weinen und heulen über das, was er gar nicht glaubt? Wer jedoch mit Jesus unterwegs ist und diese warnenden Worte hört als Reicher, dem sollte es zu Herzen gehen, dass es so weit gekommen ist und er sich so weit, so sehr von den Maßstäben Gottes entfernt hat. Für so jemand gilt ganz bestimmt auch der Aufruf zur Umkehr, zur Demütigung aus Kapitel 4, was wir schon in den vorigen Predigen mal angeschaut haben, Kapitel 4, Vers 8 und 9. Insgesamt muss man sagen, diese Worte oder diese warnenden Worte des Jakobus, sie klingen vom Stil her eher wie eine Gerichtspredigt. Eine Gerichtspredigt eines Propheten aus dem Alten Testament, bei dem das beschlossene Gericht Gottes quasi nur noch vorgestellt wird. erläutert wird. Und doch schwingt für mich vom Gesamtzusammenhang her, wenn es auch nicht eindeutig in diesen Versen hier vorkommt, es schwingt für mich immer dieser Ruf Gottes zur Umkehr dennoch mit. Kehr um. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Umkehr ist immer noch möglich. Und vor allem ist es ständig notwendig. Schauen wir uns also diese Gerichtspredigt gegen die Reichen etwas genauer an. Der erste Punkt, der hier angeprangert wird, ist das Schätzesammeln auf Erden. Wir hatten dieses Thema auch in den letzten Versen schon mal gestreift im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom reichen Kornbauer. Dieser Kornbauer hatte 100% für seine Gewinnmaximierung gelebt. Sein Reichtum, der gab ihm Sicherheit, die er sich gewünscht hat für die Zukunft, für das Alter, dass er sich da zur Ruhe setzen konnte. So war zumindest seine Planung. Doch genau wie er haben auch die Adressaten hier von Jakobus dasselbe Problem. Ihr Anhäufen von irdischen Schätzen ist nichts Dauerhaftes. Es bietet nur eine vermeintliche, trügerische Sicherheit. Denn am Tag des Gerichts hilft aller Reichtum nichts mehr. Wir stehen dann mit leeren Händen vor Gott. Und um die Vergänglichkeit dieser Schätze nochmal zu verdeutlichen, nennt Jakobus 3 Beispiele hier in Vers 2. Wir kennen das aus der Bergpredigt, aus den Sprüchen. Diese Bilder werden immer wieder in der Bibel uns gezeigt. Beim verfaulenden Reichtum hier als erstes könnte Jakobus an die riesigen Getreidevorräte, Kornspeicher gedacht haben, die von den Großgrundbesitzern gehortet wurden. Der reiche Kornbauer lässt hier grüßen und passt gut ins Bild. Diese Essensvorräte, sie waren viel, viel größer, als was diese Menschen eigentlich zum Leben nötig hatten, was sie gebraucht hatten. Und letztlich hatten sie selber gar nichts mehr davon, weil, wir lesen, es war verfault und vergammelt. Genauso erging es ihren Kleidervorräten, ihren Prachtgewändern, die auch Teil ihres Reichtums waren und die sie auch gerne ganz stolz präsentiert haben. Während die Armen der Gesellschaft damals froh waren, wenn sie überhaupt Kleidung zum Anziehen hatten, war hier ein extremer Überfluss, der letztlich aber auch nicht für die Ewigkeit war, denn ein winzig kleines Tier hat es geschafft, diesen ganzen Reichtum der Kleider zu zerstören. Und an dritter Stelle verweist Jakobus auf das Gold und Silber der Reichen, ihre Edelmetalle, die ja sehr begehrt waren bis heute und die sehr hohen materiellen Wert hatten. Jakobus sagt, das wird alles verrosten, das wird vergehen und ihr werdet mit untergehen. Die Frage ist nun, was hat man nun eigentlich von all diesem vielen Schätzesammeln auf Erden? Nichts. Gar nichts, sagt Jakobus. Völlige Pleite, wer darauf sein Leben und seine Sicherheit baut. Schon im Alten Testament lesen wir in den Sprüchen zum Beispiel, Sprüche 11, die warnenden Worte: Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen, hat keine Zukunft, wird nicht bestehen. So jemand hat sein Leben auf Sand gebaut. Und ich glaube, es ist hier wichtig zu verstehen, Jakobus tadelt nicht den Reichtum an sich. Geld und Güter können und dürfen und sollen ein Segen sein, zum Segen gebraucht werden. Deshalb gibt Gott ihn uns. Aber die Reichen, die Jakobus hier anklagt, sie sind nicht bereit, von ihrem Reichtum abzugeben, mit anderen zu teilen, die es vielleicht viel nötiger haben als sie. Bevor sie nämlich, davon lesen wir, bevor sie überhaupt bereit sind, mal was abzugeben, verstecken sie lieber ihren Besitz, lassen ihn lieber vergammeln, verrotten und verrosten. Damit unterlassen sie nicht nur die Hilfeleistung an den Armen, sondern sie schaden auch ihrer eigenen Seele. So lesen wir in Vers 3 am Ende. Ihr Rost wird euch anklagen und ihr werdet genauso vergehen wie euer Reichtum. Ich hoffe, wir merken, dem Apostel Jakobus geht es hier um viel mehr als nur ein erneuter Hinweis auf die Vergänglichkeit aller irdischen Schätze. Ihm geht es um das richtige Verhältnis zu Gott, um unsere Beziehung zu ihm und auch zu unseren Mitmenschen, zu unserem Nächsten. Und wenn wir das auf uns übertragen, können wir uns fragen, wie verwalten wir unseren Reichtum? Verwalten wir ihn Gott gefällig in der Beziehung mit ihm und den Menschen dienend, so wie Gott es haben möchte, ihm Gutes tun, ihm barmherzig sein? Ich glaube, das ist hier die große Herausforderung für die Reichen damals, wie auch für uns, die wir auch zu den 5% der Weltbevölkerung gehören, die man als reich bezeichnet. Die letzten Tage, in denen wir seit Jesu Wiederkunft leben, Jesu Himmelfahrt leben, Entschuldigung, sie sind nämlich nicht dazu da, dass wir Schätze auf der Erde sammeln. Schon Jesus hatte immer wieder den Finger dort in die Wunde gelegt und gesagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Wir haben es vorher gehört von Roland, weil dort wieder die Motten, der Rost sie frisst. Genau die gleichen Bilder, wie Jakobus eben sie hier auch verwendet. Die Botschaft ist, glaube ich, klar an dieser Stelle. Nicht der Reichtum an sich ist das Problem, wohl aber die egoistische Gesinnung und die falsche Lebenseinstellung der Reichen. Ein Reichen, er kann ja mit seinem Besitz ganz viel Gutes tun, Sinnvolles. Wie viel Not kann er damit lindern, wenn er den Armen hilft? Wie viel Evangeliumsverkündigung kann er unterstützen? Wie viele Missionare in die Welt senden, die sich hinausgehen und die frohe Botschaft verkündigen? Doch immer da, wo der Reichtum zum Selbstzweck geworden ist, da verwandelt er sich zum Fluch für denjenigen. Das, was dem Leben eigentlich die Sicherheit verspricht, wird ihm letztlich zur Todesfalle werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir solche Zeilen hier lesen, über die Problematik des Schätzesammelns nachdenken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Gehörten umzugehen. Entweder es kann uns relativ kalt lassen, weil wir uns gar nicht zu den Reichen dieser Welt zählen und uns gar nicht angesprochen fühlen. Oder aber es könnte für uns ein Anstoß sein, mal wieder darüber nachzudenken, wie ist unser Lebensstil im Alltag gestaltet. Was mich in der Vorbereitung besonders angesprochen hat, war hier die Aufzählung in Vers 2. Erinnert euch an das Problem der Reichen. Wir hatten festgehalten, sie haben mehr Getreide, als sie brauchen. Sie haben mehr Kleider, als sie anziehen können. Und sie haben so viel Materielles, dass sie gar nicht alles verwalten können. Merken wir, wie nahe uns der Text plötzlich kommt? Ist das nicht auch, was die Herausforderung bei uns im Alltag ist? Wie oft müssen wir vielleicht Lebensmittel wegschmeißen, weil sie verdorben, verschimmelt sind? Und vielleicht nur, weil wir ja so viele andere leckere Dinge noch haben, die wir auch zu verwalten haben, die wir irgendwie übersehen haben in all dem Überfluss. Der Überfluss ist nicht nur Segen für uns, sondern kann ganz leicht in ein verschwenderisches, dekadentes Leben ausschweifen, umschwenken. Hier gilt die Warnung auch für uns. Oder wie viele Kleidungsstücke gibt es in meinem Schrank, die ich vielleicht schon Jahre nicht mehr getragen habe? Sie liegen noch da, irgendwo nutzlos rum. Vielleicht brauche ich sie mal noch. Und im Prinzip versperren sie meinen Platz im Schrank. Oder wie viel materiellen Gruscht habe ich noch auf dem Dachboden? Am liebsten traue ich mich ja gar nicht hoch, durchzuschauen, oder in der Garage, im Schuppen. Wie gut, dass mal wieder Flohmarkt ist, immer wieder. Ja, dass wir ein bisschen aufräumen können, uns von Dingen irgendwie lösen können, trennen können. Aber die Frage ist doch, warum horten wir eigentlich immer so viel? Diese Hamstermentalität, vielleicht könnte ich es ja noch brauchen. Aber mal ehrlich, brauchen wir wirklich so viele Dinge, die wir so gerne sammeln und irgendwo im Schrank aufreihen, unsere Schätze, die uns lieb geworden sind? Wir wissen es eigentlich, aber wir müssen es immer wieder hören. Am Ende zählt es alles nicht. Wir können es nicht mit ins Grab nehmen. Und was nützt es da noch? Ihr habt, sagt Jakobus hier, ihr habt Reichtümer angehäuft. Und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Reichtümer anhäufen war also das erste Problem, das Jakobus hier kritisiert. Aufbauend auf diesem Übel verurteilt Jakobus im Weiteren das ungerechte Verhalten der Reichen, das übrigens seit Jahrtausenden durch jede Generation in allen Ländern dieser Welt sich immer und immer wieder wiederholt. Und zwar in den folgenden drei Dingen, die hier genannt werden: Ausbeutung, dekadentes Leben und Unterdrückung. Die Ausbeutung von Angestellten wird in Vers 4 angeprangert, das genusssüchtige, dekadente Leben in Vers 5 und die Unterdrückung der Schwächeren in Vers 6. Vor allem so die Knackpunkte zu diesen Themen wollen wir kurz ein bisschen durchdenken. Wir sehen zunächst, dass die Reichen, die Jakobus anklagt, sich nicht nur selbstsicher auf ihrem Reichtum ausruhen, Vers 2. Sie haben ihn auch nicht nur selbstgenügsam für sich allein gehortet in ihren Speichern, Vers 3, statt ihn zu teilen. Zu allem Überfluss haben die Reichen, oder zumindest Teile davon, sagt Jakobus, ihn auf ungerechte Weise erlangt, und zwar indem sie Menschen ausgenutzt und ausgebeutet haben. Menschen, die eigentlich von ihnen abhängig sind, weil sie für sie arbeiten und dafür Lohn bekommen. Das heißt, die Arbeiter hier, sie haben die Felder abgemäht, sie haben vielleicht noch viele andere Aufgaben gemacht, aber dafür haben sie nicht den vollen Lohn bekommen. Und das war nicht aus Versehen oder weil die Kasse vielleicht gerade leer war, nein, es war ein bewusstes Betrügen der Arbeitgeber. Sie haben von deren Arbeit profitiert, aber sie haben ihnen nicht den vollen Lohn bezahlt. Und wo solche Ausbeutung passiert, da ist immer ein Aufschrei, ganz normal. Da gibt es ein Rufen der Unterdrückten, das bis zu den Ohren Gottes hinaufdringt. Wie gut, dass es dort auch ankommt. Denn Gott in seiner Barmherzigkeit, er hört dieses Schreien. Er hört, wenn Unterdrückte zu ihm rufen. Und es ist ihm genauso zuwider wie den Menschen, die darunter leiden. Deshalb hatte Gott es auch schon im Alten Testament, im Gesetz des Mose, ganz fest verankern lassen, wie man zum Beispiel mit Tagelöhnern umzugehen hat, eben damit keiner hungert, damit keiner verarmen muss in seinem Volk. In 5. Mose 24 zum Beispiel, 5. Mose 24, Vers 14 und 15, da heißt es: Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge, egal, die in deinem Land oder in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Fast dasselbe lesen wir auch nochmal in 3. Mose 19 und auch an anderen Stellen. Gott sorgt besonders für die Armen und Unterdrückten. Und das können wir hier erstmal als erstes vielleicht festhalten. Gottes Gebote, Gottes Gesetze, auch gerade im Alten Testament, sie waren sehr sozial, sehr gerecht ausgelegt. Gott hatte immer nur Gutes mit seinen Menschen im Sinn. Er wollte ein gesundes Zusammenleben unter allen Gesellschaftsschichten hindurch, in dem keiner sich über den anderen erhebt, keiner den anderen ausnützt, sondern jeder für den anderen mitdenkt. Und damit fügen wir auch noch neutestamentliche Gedanken hinzu. Gott möchte von uns, dass wir einander dienen, dass wir den anderen sogar höher achten als uns selber. Eines, was uns wahrscheinlich am allerschwersten fällt in diesem Leben. Egal, ob im Arbeitsleben oder in der Gemeinde, dieses Prinzip des Dienens, es gilt immer und überall. Aber nochmal zurück zum Umgang der Reichen mit ihren Angestellten. Was Jakobus hier sagen möchte, ist Folgendes. Ein echt christlicher Reicher wird immer einen angemessenen Lohn bezahlen und dem Arbeiter, der für ihn arbeitet, nichts vorenthalten, was er verdient hat. Es ist wie gesagt nicht der Reichtum, der hier verurteilt wird, sondern die Geldgier, die krummen Wege, auf denen der Reichtum erworben wird. Und noch ein Problem spricht Jakobus hier in Vers 5 an. Die Genusssucht. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Wer im Reichtum lebt, der steht immer auch in der Gefahr, nur noch sich selber zu verwirklichen. Nur noch sich selber mehr zu gönnen, sich dem Genuss ganz hinzugeben, ohne an Gott zu denken und auch ohne Gott Danke zu sagen für all das, was er hat. Und heraus kommt dann ein Leben im Luxus, das nur der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse dient. Und davor hatte Jakobus auch schon in Kapitel 4 ausdrücklich gewarnt. Ich glaube, wir alle, die wir im Wohlstand hier leben, wir kennen diese Herausforderung, dass wir sehr darauf bedacht sein müssen, nicht nur für das eigene Vergnügen zu leben, nicht nur das eigene Ego zu befriedigen, nicht nur meine Wünsche an oberster Stelle im Leben zu haben. Diese Herausforderung stehen wir jeden Tag gegenüber. Dass wir es nicht verpassen, einen Blick für die Mitmenschen, für den anderen zu haben, für den, den Gott an unsere Seite stellt oder in unsere Nachbarschaft. Wer nun weiß, Gutes zu tun, so hat Kapitel 4 geendet, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. In Vers 6 schließlich geht Jakobus nochmal auf das Thema Unterdrückung ein. In der Jagd nach Reichtum machten die Reichen noch sogar von ihrem Einfluss vermutlich bis in die Rechtsprechung hinein Gebrauch. Macht ist immer auch Einfluss. Möglichkeiten, Dinge auch irgendwie hinzubiegen, zu verdrehen. Und dabei haben sie sich eben auch versündigt. An den Verurteilten waren sogar am Tod von Gerechten mit beteiligt, haben wir hier gelesen. Es erinnert uns natürlich auch an Ostern, an Jesu Prozess, wie viel da falsch gelaufen ist. Die Frage ist nun an dieser Stelle, was machen wir mit so einem Text? Was hat uns das zu sagen? Beim Nachdenken, insbesondere über die Themen Ausbeutung und Unterdrückung, könnten wir versucht sein zu denken, wie gut, dass uns das nicht betrifft. Irgendwo da draußen findet es statt. Denn getadelt werden ja hier die bösen Reichen mit ihren fiesen Machenschaften und ihren bösen Methoden. Doch Vorsicht, meine Befürchtung ist, dass es wohl keine Kirche oder Gemeinde gibt, in der wir völlig frei sind von Ausbeutung und Unterdrückung. Ich weiß, das klingt hart. Und wir würden das niemals so bezeichnen. Aber aus welchem Grund sollte der Apostel Petrus die Hirten der Gemeinden in seinem ersten Brief, Kapitel 5, so eindringlich vor Machtmissbrauch und Ausbeutung warnen? Wenn es kein Problem auf diesem Bereich in den Gemeinden gäbe, hätte Petrus sich diese Ermahnungen getrost sparen können. Hat er aber nicht. Warum? Ich glaube, weil wir alle in der riesengroßen Versuchung stehen, sobald wir nur einen kleinen Tick mehr Macht, mehr Kontrolle über einen anderen haben, für diese Situation allzu leicht zu unserem eigenen Vorteil ausspielen können. Sei es, dass es uns irgendwie um mehr Ansehen geht oder einfach nur um Genugtuung der eigenen Seele, weil wir andere anweisen dürfen, was sie, bitteschön, zu tun haben. Und ganz egal, auf welcher Treppenstufe wir in der Machthierarchie stehen, sobald sich ein Türchen öffnet, eine Gelegenheit bietet, wo wir Verantwortung für andere haben oder auf sie oder sie auf uns vielleicht angewiesen sind, ich glaube, dort zeigt sich ganz enorm, ob der Charakter Jesu in unserem Leben sich wirksam zeigt oder ob wir immer noch dem alten Menschen dienen und hofieren. An solchen Stellen merken wir, wie sehr hat Gottes Geist unser Inneres verändert, dass es uns nicht mehr um uns geht. Konkret heißt es, immer da, wo wir in kleinen Situationen unsere Vorrangstellung gegenüber dem Bruder oder der Schwester für unseren eigenen Vorteil ausnutzen, wir würden es natürlich nie so sagen, aber ich glaube, wir machen es doch immer wieder. An dieser Stelle machen wir uns schuldig und wir sind nicht besser wie diese angeklagten Reichen hier in unserem Text. Ob es uns gefällt oder nicht, und ob ihr es hart findet oder nicht, aber ich glaube, Ausbeutung und Unterdrückung ist viel weiter verbreitet, als wir es uns jemals wünschen und vorstellen können. Das Problem ist, man spricht nur kaum darüber. Wenn einer dem anderen wehtut, man schluckt es eher runter. Naja, so macht man das halt als guter Christ. Man steckt dann lieber noch ein bisschen mehr ein. Und wenn es doch einer wagt, mal einen Missstand anzusprechen, dann wehe ihm, wenn sein Gegenüber ein Bruder, eine Schwester ist, die nicht korrekturfähig ist und ungeistlich reagiert. So jemand wird nie mehr den Mund aufmachen. Und so vertuschen wir unter einem frommen Gewand ganz viele Konflikte, ganz viele Nöte, die vielleicht schon Jahre her sind, die uns eigentlich große Mühe im Herzen machen. Aber man versucht, durch Gras drüber wachsen lassen, die Finger wegzulassen. Ich glaube, den viel besseren Weg für einen gesunden Umgang damit, den hat uns Jakobus schon in Kapitel 4 vorgestellt. Und das ist auch die große Ermutigung, mit der ich schließen möchte, angesichts der sehr harten Beurteilung der Reichen in unserem Text heute Morgen. Denn was sollen wir nun tun, wenn Gott unser Herz getroffen hat? Wenn er dich vielleicht angesprochen hat? Und wenn wir merken, dass unser persönlicher Umgang mit dem Schätze sammeln, mein Umgang mit dem Überfluss, mit dem Wohlstand, vielleicht dein Umgang als Firmenleiter mit deinen Angestellten, wenn es nicht gottgefällig war, was sollen wir tun? Es genügt, wenn wir das tun, was Jakobus in Kapitel 4, Vers 7 bis 10 sagt. So unterwerft euch nun Gott, heißt es da. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber, und das ist die Einladung Gottes, den Demütigen, denen gibt er Gnade. So oder ähnlich könnte unsere Antwort auf diese heutige Predigt lauten. Amen. Ich möchte euch noch einladen zu einer Zeit der Stille, vielleicht ein paar Minuten, um einfach nochmal, dass jeder für sich darüber nachdenken kann, es reflektieren kann, im Stillen schon mit Gott Dinge besprechen und klären kann. Und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Herr Jesus, vielen Dank, dass dein Wort kraftvoll und lebendig ist, dass es immer wieder uns auch wachrütteln will an Stellen, wo wir vielleicht auch nicht so gerne drüber nachdenken, wo uns oftmals auch die Aufrichtigkeit fehlt. Bitte geh du uns danach, hilf uns, dass wir ja aufrichtig auch immer wieder werden in unserem Herzen. Siehst unsere Trägheit, wie sehr wir auch gerne ablenken, auf andere verweisen. Ja, aber du willst mich, du willst uns, jeden Einzelnen, immer mehr verändern in dein Bild, dir ähnlicher machen. Und darum beten wir, dass es geschehen darf, dass wir ja auch die Reichtümer dieser Welt mit deinen Augen sehen, dass wir mit dem Materiellen so umgehen, dass es dich ehrt, ja, dass es dir Freude macht, dass wir nicht unsere Sicherheit darauf bauen, sondern dass wir es einsetzen für dich, für dein Reich, für die Armen, für unsere Nächsten, ja, einfach da, wo du uns Möglichkeiten gibst. Öffne unsere Augen dafür, für das, was wirklich zählt im Leben. Amen.